erstmal herzlich Dank. Ganz herzlichen Dank für euer so liebevolles, herzliches Willkommen heißen, für die Begrüßung, Benjamin. Er hatte schon gesagt, ich spreche leider nicht euren wunderschönen Dialekt, aber verstehen tue ich euch. Doch ich darf wirklich mich bedanken, dass ich so friedlich aufgenommen wurde. Ich kam gestern Nachmittag an, wurde ich am Zoll angehalten, wo ich denn hin möchte. Da habe ich gesagt, ich habe nur noch 2 Kilometer. Ob ich geschäftlich oder privat unterwegs sei, sagte ich der Zollbeamtin, geschäftlich, und habe mich schon vorbereitet gehabt auf die Frage, was ich denn hier geschäftlich mache. Aber nein, das kam gar nicht. Sie hat mir einen guten Aufenthalt in der Schweiz gewünscht. Also ich wurde ganz friedlich schon da begrüßt. Dann gestern Abend hatten wir hier schon mal ein Treffen und da habe ich mich mit einem ehemaligen Boxer unterhalten. Ich bin ja so froh, dass der mir keine auf die Nase gab, gell? Ganz friedlich erlebe ich das alles bisher. Heute habe ich gelesen, dass euer Umgang hier in Thayngen sehr friedlich, sehr gut ist, ja? Bei euch wird angeboten, man kann sein Auto reinigen lassen und die gründliche Reinigung für 13 Franken und 50. Also wirklich sagenhaft, wie herzlich, wie hilfsbereit, wie friedlich das hier alles abgeht. Und trotzdem wissen wir alle, auch wenn niemand, glaubt, mit blauem Auge hergekommen ist, am Eingang von denen, die euch begrüßt haben, hat niemand einen Kinnhaken bekommen. Ja. Trotzdem wissen wir alle, Krieg ist nicht fern. Der Benjamin hat uns schon hineingenommen in die 2 großen Kriege, ja, und die so doch auch täglich in den Medien aktuell sind. Und deswegen ist es völlig berechtigt, dass in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage aufkommt, gibt es denn nie Frieden? Ist es wirklich so, wie ich es mal in diesem Zitat las, der ewige Frieden passt als Aufschrift über Kirchhofspforten, denn nur die Toten schlagen sich nicht mehr. Also anders gesagt, gibt es nur unter den Toten Frieden? Schaffen es wir Lebenden hier auf der Erde nie, friedlich miteinander umzugehen? Und somit sind wir mitten in unserem Thema heute Abend und ich möchte zunächst mal kurz der Frage nachgehen, was ist überhaupt Krieg? Krieg ist ein mit Waffengewalt ausgetragener Konflikt zwischen 2 oder mehreren Staaten zur Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher, ideologischer und militärischen Interessen. Also Krieg hat mit Konflikt zu tun und weil es also auch um Konflikt geht, Konflikt bedeutet Zusammenstoß oder Streit, Zwiespalt. Also Krieg ist genau das Gegenteil von Ruhe, von Harmonie, von Frieden. Und es kann ja wirklich ganz banale Gründe geben für Konflikte. Wenn jeder von uns in sein alltägliches Leben reinschaut, es sind oft Banalitäten, warum wir uns in die Haare bekommen. Zum Beispiel gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man die Rolle Klopapier aufhängt. Du kannst sie so rum aufhängen, dass du vorne runterziehst oder hinten. Und das ist von mir nicht erfunden. Ja? Mir wurde das mal erzählt von einem Ehepaar, die nach einigen Jahren Ehe da immer noch unterschiedlicher Meinung waren. Es gibt ja den bekannten Satz, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dieser Satz übrigens stammt aus der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes, bis heute in der Bibel nachzulesen, im ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, im sogenannten Predigerbuch. Und genauso ist es auch mit dem Krieg. Schon immer, seit jeher, lassen sich 2 Grundtypen von Kriegen unterscheiden. Einmal gibt es den Verteidigungs- oder den Eroberungskrieg. Der ist grundsätzlich politischer Art. Der findet meistens aus nationalen oder sozialen Gründen statt. Und dann gibt es die sogenannten Heiligen Kriege, an denen hat generell das gesamte Volk mitzumachen. Du wirst gar nicht gefragt, ob du willst oder nicht. Jeder muss kämpfen. Und im Alten Testament, da kann man sehr viel von Kriegen lesen. Und die frühen Kriege, die Israel hatte, die waren meist mit so Grenzkonflikten verknüpft. Die späteren Kriege gingen darum, weil man befreit werden wollte. ja, aus dem Joch, aus der Knechtschaft vom Seleukidischen und dann auch vom römischen Großreich. Also man möchte von Unterdrückung frei werden. Und diese Kriege, die kenne ich auch sehr gut. Die Kriege hatte ich als Kind. Ich wollte von Unterdrückung frei werden, habe meinen Eltern gesagt, ich suche mir jetzt neue Eltern, habe das Haus verlassen, aber nach 500 Meter Suche aufgegeben, wieder zurück. Also kenne ich. Und damit möchte ich einfach nur sagen, Kriege in den unterschiedlichen, verschiedenen Arten, aus verschiedenen Gründen, gibt es schon immer. Aber ich weiß, das ist auch nicht die Hilfe. Es muss doch Gründe, es muss Ursachen für Krieg geben. Ist das die Ursache von Krieg, wie es in diesem Zitat heißt? Wer nicht Lust zum Frieden hat, der findet leicht Ursache zum Krieg. Also mangelt es wirklich daran, dass der Mensch Frieden nicht will, hat er keine Lust am Frieden, hat er Lust am Krieg? Friede auf der Welt, aber auch der persönliche Friede für sich. Einer Statistik zufolge, allerdings ist die auf Deutschland gemünzt, aber ich vermute mal, das sieht in der Schweiz nicht anders aus, ist die Sehnsucht nach harmonischen Familienverhältnissen ganz oben. Also Friede in der Familie. Wo liegen denn die tiefen Ursachen für Krieg? Hassen sich die Menschen, kann ein Land nie genug haben, will es immer noch größer werden, will man immer noch mehr? Ist man aufeinander eifersüchtig? Wo hat denn all dieses Negative seinen Ursprung? Das ist die zweite Frage. Woher kommt das Böse? Es geht ja um die Frage, ob es Frieden gibt und wenn es Frieden gibt, wo? Und alles, was wir mit dem Gegenteil von Frieden verbinden, ist böse. Also wenn Gott das Gegenteil von Sünde ist, wenn Gott das Gegenteil von Schlimmem, vom Bösen ist, wenn Gott sogar die Sünde hasst, wenn sie die Sünde im krassen Gegensatz zu Gottes Charakter steht und wenn die Sünde sogar die Beziehung zwischen Gott und uns kaputt macht, warum ist dieses unheilvolle Übel dann überhaupt in die Welt gekommen? Woher kommt das Böse? Wer ist der Ursprung der Sünde? Was wir in jedem Fall festhalten können, ist, dass die Sünde in keinster Weise von Gott geschaffen wurde. Gott schuf auch die Kriege nicht. Gott kann auch niemals für alles Böse verantwortlich gemacht werden. Gott selber kann auch niemals sündigen. Und die Bibel, Gott zeigt uns in der Bibel sehr deutlich, dass Gott perfekt ist, dass er gar nichts Sündiges hat. In 5. Mose 32, Vers 4, und mit Fels ist Gott gemeint. Da wird jetzt also Gott beschrieben, er ist vollkommen. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Gott ist ohne Trug. Wie viel Trug gibt es auf unserer Erde? Wie ist es, als du frisch verheiratet warst, die ersten Tage der Ehe, ja, und deine Frau musste erst mal ins Kochen reinkommen, hast du die Frage immer ehrlich beantwortet, ob es dir schmeckt? Oder wie ist es ohne Trug, als ich mit dem Mann sprach, 70-jährig, der über Jahrzehnte weltweit Geschäftsmann war, und er sagte mir, glaub mir eins, du hast heute keinen Erfolg geschäftlich, wenn du nicht lügst. Ich habe ihm lediglich eine Frage gestellt. Hast du es einmal ausprobiert? Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch nicht davon ausgehen, dass Gott schon immer eine böse Macht gegenübersteht, die ihm ständig ins Handwerk pfuscht. In dieser Welt existiert nichts, was Gott nicht verhindern könnte. Gott könnte alles verhindern. Gott wurde auch nicht eines Tages vom Bösen, er wurde nicht von der Sünde überrascht. Gott ist ja allwissend, er weiß alles im Voraus und so wusste er auch im Voraus, dass es das Böse, die Sünde geben wird. Dann kann man sich ja berechtigt fragen, warum hat Gott eigentlich den Menschen geschaffen? Wenn er doch wusste, eines Tages wird er sich von Gott trennen. Warum hat Gott es überhaupt mit den ersten Menschen so gemacht und hat gesagt, hier könnt ihr paradiesisch leben im Paradies, nur nicht von dem einen Baum euch bedienen? Und wenn ihr es nur einmal tut, müsst ihr sterben. Ja, warum hat Gott das überhaupt gemacht, wenn er eh wusste, sie werden sich nicht dran halten? Da zeigt sich, wie Gott auf eine echte Liebe aus ist, auf eine ganz freiwillige Beziehung, eine Liebe, die nicht kalkulierend ist, die zu gar nichts zwingt. Unser Sohn, aktuell 22, als er noch ein sehr kleiner Junge war, hat er darunter gelitten, dass er keinen Freund zum Spielen hatte. Und er sagte, Papa, ich hätte gerne einen Freund zum Spielen, wie mache ich das? Habe ich gesagt, du jetzt, lad mal einen Junge ein, mit dem du dich eh gut verstehst im Kindergarten. Ja, und dann wirst du sehen, wenn er mal bei uns war, mit dir gespielt hat, wie er reagiert, ob er dich mal zu sich einlädt, ob er noch mal spielen will. Aber ich sagte unserem kleinen Sohn damals gleich zu Beginn, zwingen kannst du das nicht. Umgekehrt allerdings auch nicht. Ja, da wollte mal eine Mutter auf eine Art erzwingen, dass unsere Tochter mit ihrer Tochter sich öfters trifft. Also Gott ist auf eine Beziehung, auf ein Miteinander mit uns aus, die auf Liebe gegründet ist. Und die Bibel sagt uns, Gott ist allmächtig. Und sie sagt uns auch, alles, was Gott plant, alles, was Gott tut, dient zur Ehre Gottes. Also Gott wird groß gemacht dadurch. Und so hat Gott letztlich auch die Sünde, die er zuließ, in seinen Plan eingebunden. Alle Kriege sind in seinem Plan. Nichts und niemand, auch das Böse, kann jemals Gottes Pläne durchkreuzen. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, im 17. Kapitel, da wird die sogenannte Hure Babylons beschrieben. Das ist eine Zeit, die wird noch kommen, wo die größten Gegner Gottes auftreten werden. Und dann steht dort in 17,17 mit meinen Worten übertragen, Gott wird es dann seinen Feinden in ihr Sinn geben, dass sie nach Gottes Plan handeln. Also Gott wird seine Feinde, ohne dass sie das dann kapieren werden, wird er sie zu seinen Mitarbeitern machen. Und das geht so lange, bis Gott mit seinem Plan am Ziel ist. Also nicht das Böse durchkreuzt Gottes Pläne, sondern Gott ist so souverän, dass er alles nimmt, in seinen Plan einbindet und er ans Ziel kommt. Dieser Bericht vom Fall des Menschen, er beweist auch, dass die Sünde schon vorher, vor diesem Garten Eden-Ereignis in der Welt existierte. Sonst hätte ja der Satan in Form der Schlange die ersten Menschen gar nicht verführen können. Ja, der Teufel sagte durch die Schlange, ihr könnt von diesem Baum problemlos essen, ihr werdet nie sterben, ihr werdet sogar sein wie Gott. Und somit war es der Teufel, der die Sünde zum Menschen brachte und ihn mit der Sünde infizierte. Und von daher müssen wir annehmen, dass von Gott geschaffene himmlische Wesen in Sünde gefallen sind und dass sie sich zum Widersacher Gottes erklärt haben. Ich gehe am Sonntag morgen noch etwas ausführlicher darauf ein, zu diesem Fall des Teufels, aber an dieser Stelle schon mal einige Verse aus der Offenbarung 12 ab Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und er wurde, wurde er dann auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. So ist also der Ursprung des Bösen, der Sünde beim Teufel selbst zu suchen. Doch die Sünde kommt seit diesem Sündenfall durch Adam und Eva nicht durch Satan zu uns, sondern durch den Menschen. Da lesen wir im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, in Römer 5, Vers 12 folgendes dazu. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, durch Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil sie sündigten. Machen wir rückblickend den Adam nicht fertig? Er konnte ja nur weitergeben, was er selbst hatte. Du kannst jemand nur 10 Franken geben, wenn du diese selber hast. Die Frage ist, ob ich bereit bin, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Und Gott ist ja konkurrenzlos. Es ist ja faszinierend, welcher medizinische Fortschritt wir haben. Kernspintomographie, ja, dein Inneres kann durchleuchtet werden oder das Organ, was untersucht werden soll. Aber Gott ist konkurrenzlos. definitiv weiß Gott auch, ob du eine normale Niere hast oder eine Doppelniere. Aber ausnahmslos jeder Mensch, und selbst wenn du schon 40 Jahre verheiratet bist, auch dein Ehepartner sieht dir maximal bis zur Stirn und nicht weiter. Gott sieht aber alles. Bin ich ehrlich, merke ich, dass das stimmt, was auch über mich, was über uns Menschen in der Bibel steht, in Römer 3, Vers 23. Denn darin sind die Menschen gleich, und zwar alle. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Da ist völlig egal, wie ich aufgewachsen bin, in welchem Land, in welcher Religion, völlig egal, ob christlich erzogen oder atheistisches Elternhaus. Die Bibel sagt, ohne Ausnahme, dieses Problem hat jeder. Ich habe euch Bilder mitgebracht aus dem Norden Spaniens, Besalú, eine Kleinstadt dort. Und heute gibt es inzwischen eine große Umgehungsstraße, wie man in die Stadt kommt. Aber ursprünglich gab es nur den einen Weg links im Bild. Nur den einen Weg durch dieses Tor. Und so war von Gott her gesehen der Weg zu ihm frei für uns Menschen. Er war offen. Aber jetzt das Bild daneben. Wir haben durch die Schuld Gott gegenüber diesen Weg zugemacht. Die Sünde, sie wird als Macht beschrieben, gegen die der Mensch keine Chance hat. Ja, die Macht der Sünde beobachten wir zum Beispiel im Leben von Süchtigen. Völlig egal, um welche Sucht es geht, lieber richtet sich ein Süchtiger zugrunde, als davon loszulassen. Und es ist altbekannt, dass der wichtigste, hilfreichste Schritt, um rauszukommen für einen Süchtigen, ist der, dass er seine Sucht erkennt und sagt, ich will raus. Ebenfalls zeigt sich die Macht des Bösen, der Sünde, deutlich im Leben von Verbrechern. Es gibt ja noch Staaten auf unserer Welt, wo es die Todesstrafe gibt. Mir geht es jetzt nicht um die ethische Frage, ob das okay ist oder nicht. Aber da gibt es Länder, auf Mord, wenn du mordest, folgt die Todesstrafe. Und obwohl das die Menschen dieser Länder wissen, gibt es Einzelne, die trotzdem morden. Da wird deutlich, dass der Hang zur Sünde stärker ist als der Hang zum Leben. Und genau deshalb auch die Kriege. Und eine Frage in diesem Zusammenhang ist ja auch, was ist denn Sünde überhaupt? Lasst uns unterscheiden zwischen der Sünde und den Sünden. Sünde ist das, wie gelesen, worin ohne Ausnahme jeder Mensch geboren ist. Von Natur aus, von Geburt an sind wir das in Gottes Augen. Und Sünden, das ist die Auswirkung davon. Also ich bin nicht ein Sünder, weil ich sündige, sondern ich sündige, weil ich ein Sünder bin. Also nicht, weil ich mal gelogen habe, bin ich ein Sünder, sondern das habe ich getan, weil ich ein Sünder bin. Es sind die Folgen davon, die Auswirkungen, die eben beweisen, dass ich nicht immer so unterwegs war oder bin, wie Gott sich das vorstellt. Als Adam und Eva damals von dieser verbotenen Frucht aßen, waren sie sich sofort, augenblicklich ihrer Schuld gegenüber Gott bewusst. Und das ist hochinteressant. Schon kleinste Kinder kennen das, sich ihrer Schuld bewusst sein. Wer Kinder von euch hat, der kennt Folgendes. Wenn sie so klein sind, dann wünschst du dir als Eltern manchmal mehr Ruhe. Du denkst, muss es jetzt den ganzen Tag so Trubel rund gehen? Du wünschst dir manchmal Ruhe. So, und dann gibt es aber auch eine ungemütliche Ruhe. Es ist auf einmal so ruhig, dass du denkst, da kann schon wieder was nicht stimmen. Unser Sohn im Babyalter damals, der Kerl konnte noch nicht reden, aber da war es ungemütlich ruhig. Und dann schauten wir und siehe da, dann saß er im Wohnzimmer auf dem Boden, er war im Krabbelalter, saß er da, vor ihm die Grünpflanze und wir haben ihm mal erklärt, die Grünpflanze ist nicht dazu da, die Blätter abzuzupfen. Und jetzt saß er da und auf dem Boden war er umringt von grünen Blättern. Jetzt konnte der noch nicht reden, aber als er mich dann sah, ja, sein Blick sprach aus, oh Papa, ich kenne dich, aber bitte sei lieb zu mir. Er hat ja so einen schlimmen Vater, gell? Ja, der schuldbewusst. Der Mensch ist bloßgestellt, er schämt sich. Gott ist für sie plötzlich so unheimlich, so schrecklich, furchtbar. Sie fürchten sich jetzt vor diesem Gott, mit dem sie soeben noch in wunderbarer Harmonie gelebt haben. Und sie müssen sich vor Gott verstecken und sie versuchen, ihre Sünde zu übermalen. Und diese Verhaltensweise ist uns Menschen bis heute geblieben. Das ist wie wenn am Auto Rost erscheint, dann übermalen wir gerne. Geht schnell und einfach, ohne großen Aufwand, mit dem Lackstift. Sieht fürs Laienauge gleich mal gut aus, geht aber nicht lange, kommt der Rost wieder raus. Besser ist, gründlich abzuschleifen, zu grundieren. Man übermalt, man versteckt sich vor Gott, indem man ihn abschafft. Und man beschönigt die Sünde, indem man auf Umstände hinweist, die einen dazu gebracht haben. Bekenne das ganz offen, ein typisches Beispiel aus der Männerwelt, das Kopfkino. Da bin ich in der Fußgängerzone im Hochsommer, es ist sehr warm, und dann läuft da eine junge Frau herum mit nicht viel Stoff an ihrem Körper. Ja, und dann sage ich ja, lieber Gott, was kann ich dafür, dass du diese Frau so schön geschaffen hast? Und am Schluss sage ich sogar noch, ich habe ja gerade nur deine Schöpfung bewundert. Anstatt dass ich sage, und ich habe fantasiert, ich habe gesündigt. Versteckst du dich hinter der Sünde? Hast du Probleme mit Pornografie? Immer wieder regelmäßig musst du dir gewisse Inhalte im Internet anschauen und rein zufällig löschst du täglich deine Chronik im Internet. Und jetzt sitzt du hier mit deiner Ehefrau und bist froh, dass sie nichts davon weiß. Und durch dieses ständige Versteckspiel, durch dieses Beschönigen der Sünde gerät der Mensch immer noch mehr in geistliche Blindheit. Ja, er erkennt seinen wahren Zustand vor Gott nicht mehr. Er weiß gar nicht mehr, dass er vor Gott schuldig ist. Und von daher ist der Mensch gar nicht mehr in der Lage, seine Situation vor Gott zu erkennen. Er braucht Hilfe. Und genau deshalb wurde Gott Mensch. Jesus Christus kam auf die Erde. Und das ist die Schlussgerade. Wo gibt es Frieden? Obwohl Gott den Krieg nicht geschaffen hat, bietet er uns Frieden an. Und er bietet ihn nicht nur an, sondern er selber ist der Friede. Und bei Frieden geht es um den Frieden, der einzig und allein Gott geben kann. Und in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, hat Frieden immer mit Gott zu tun. Und dadurch ist dieser Friede, von dem Gott in der Bibel spricht, grundsätzlich unterschieden von allem irdischen, politischen Frieden, auch ein ganz anderer Friede wie ein Nichtkriegszustand. Schon im Alten Testament ist Friede im Hebräischen Shalom ein Begriff des Vertrauens, ja, also nicht der Politik und auch nicht der Ideologie. Shalom ist nicht zu trennen von der Furcht Gottes, das heißt, Gott anzuerkennen, dass er Gott ist, ein heiliger Gott. Und man kann ihn auch nicht, diesen Frieden, von der Tat Gottes trennen. Friede wird also nie zur Tat von Menschen, nie von Tat von Politikern oder von Pazifisten. Ja, es geht um diesen persönlichen Frieden. Es geht um diesen echten, wahren Frieden, den einzig Gott uns geben kann. Und es geht vor allem um den Frieden, der nicht vertraglich begrenzt ist. Wir Menschen, wir wünschen uns doch beständigen Frieden. Überall finden wir Krisenherde, auch in der Schweiz, heute in der NZZ gelesen, dass also im Oktober 21 passierte Folgendes und heute oder ja, gestern oder heute wurde das jetzt vor Gericht verhandelt. Ein damals 19-Jähriger hat sich versteckt zwischen Autos in der Tiefgarage bei Dilsdorf und dort hat er einen Kollegen abgewartet, den er bestellt hat. Und als dieser eintrifft, schlägt er ihm von hinten mehrfach gezielt und heftig auf den Hinterkopf, auf den Rücken. Das finden wir überall, Krisenherde. Du vielleicht im persönlichen Leben, du erfährst vielleicht Mobbing, du erfährst vielleicht Neid, Eifersucht. Wir merken es aber auch darin, jeder will doch immer der Erste sein, oder? Ihr könnt mir hinterher sagen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Schweizern und Deutschen, was das Verhalten beim Zugfahren angeht. Jeder will der Erste sein. Ich bin kürzlich Anfang Februar ein Weg 4 Stunden Zug gefahren. Das ist unglaublich. Der Zug fährt ein, dann ist da ein Gerangel. Jeder will als Erstes in den Zug rein, Ellbogen raus. Und diejenigen, die dir den Ellbogen in die Rippen schlagen, das sind die, die dann im Zug sagen, hallo, ich habe einen reservierten Platz. Also ihr Sitzplatz ist sicher, aber jeder will der Erste sein, er will als Erster da rein. Wie kann es Frieden geben? Wie kann es Frieden in meinem Herzen geben? Frieden in der Familie, aber auch Frieden in der Gemeinde, Frieden in der Schule, Frieden in der Nachbarschaft. Friede lässt sich finden, weil Friede ein Geschenk von Gott ist. So steht es in Richter 6, Vers 24, Frieden ist eine Gabe Gottes, also ein Geschenk von Gott. Ja, mehr noch, Gott ist der Frieden in Person. Der Herr ist Frieden. Und das ist auch im Neuen Testament, wie hier im Alten Testament, der entscheidende Punkt, dass Friede kein Zustand ist, zum Beispiel permanenter Kriegslosigkeit, sondern Gottes Friede ist eine Person. Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Und mit diesem er ist Jesus gemeint. Und Jesus Christus, er bringt nicht nur den Frieden, sondern er selber ist der Friede. Und der Friede Gottes, er basiert auf seinem Liebesbeweis uns Menschen gegenüber. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, damit er als sündloser Sohn Gottes für unsere Sünde bezahlen konnte, als er das am Kreuz getan hat, gestorben ist für uns, da ist dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. Also der Weg für uns Menschen ist zu Gott wieder frei. Friede ist möglich. Menschen aus allen Nationen und Kulturen können wieder echten Frieden finden. Da habe ich von einem Dorf gelesen an der Küste Mosambiks. Dort leben 2 Volksstämme nebeneinander, die schon immer total verfeindet sind. Und dann hat in einer Nacht der eine Stamm den anderen nicht nur überfallen, also sie haben praktisch Haus und Hof geplündert, alles gestohlen, sondern sie haben die Hütten auch noch in Flammen gesetzt. Und dieser Stamm, der das verübt hat, da gab es Christen. Diese Christen haben da aber nicht mitgemacht. Aber diese Christen sind dann rübergegangen und haben ihren Feinden geholfen, ihre Hütten wieder aufzubauen. Dann haben die gefragt, wieso macht ihr das? Ihr seid doch Feinde von uns. Ja, die Gemeinschaft, die Jesus schenkt, ist eine Friedensgemeinschaft. Jesus, er verändert den Menschen ohne Frieden in einen Menschen, der Frieden erfährt, weil Jesus gekommen ist, um Frieden zu schenken. Und genau deshalb konnten die Christen in Mosambik so handeln. Aber schauen wir uns noch etwas näher Gott an. Gott, der ja Friede ist. Damit wir auch sehen, wie selbst im Kriegszustand, jetzt nicht nur Krieg im Sinne jetzt wie Ukraine, sondern auch wenn du im persönlichen Umfeld Unfrieden hast, wie in so einem Zustand Frieden zu bekommen ist. Frieden trägt einen Namen. Kurz bevor Jesus gestorben ist, hat er ein Versprechen gegeben. Im Johannesevangelium 14, Vers 27. Da spricht Jesus, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Frieden, den die Welt gibt. Jesus, er hat seinen Freunden im Voraus schon gesagt, dass wenn er, also Jesus, nicht mehr auf dieser Erde sein wird, wenn er gestorben ist, dann werden sie den Heiligen Geist bekommen. Das bedeutet, dann wird Gott denen, die mit Jesus leben, da wird Gott in ihr Leben kommen durch seinen Geist. Und dieser Geist, er wird den Menschen helfen, dass sie überhaupt auch Gottes Gedanken, Gottes Wort verstehen können. Und Jesus, er verspricht seinen Frieden. Und dieser Friede ist an eine Person gebunden. Sein Friede ist kein Gefühl, er ist wirklich Tatsache. Das darf zum Beispiel eine sehr gute Freundin von meiner Frau und mir erleben. 2010, mit Anfang 30 damals, wurde sie von jetzt auf nachher Witwe. Ihr Mann war einer meiner besten Freunde, 38 damals, und dem ging es unmittelbar davor noch bestens. Er war mit circa 30 anderen Männern über ein Wochenende unterwegs. Sie haben am Samstagnachmittag einen Ausflug gemacht. Er hat 2 Minuten zuvor nicht gesagt, mir geht es nicht gut, mir ist schlecht. Von jetzt auf nachher, zack, umgefallen, tot. Es war ein Arzt dabei, der konnte auch nichts mehr machen. Und vor 9 Jahren habe ich meinen 40. gefeiert. Unter anderem sie eingeladen und ich habe gefragt, traust du dir zu, etwas weiterzugeben, wie du Jesus erlebst, in deiner Situation diesen Frieden. Und sie sagte, es gibt Weinen, es gibt aber auch Lachen. Und eines ist ganz sicher, wir sehen unseren Papa wieder. Bei aller Trauer, auch Christen trauern, bei allem Leid und bei allen Tiefs, Jesus ist der persönliche Frieden. Jesus gibt uns Leben mit Gott und bei Gott für immer. Und wo Menschen Jesus und seinen inneren Frieden kennen, da wird äußerer Friede möglich. Sehr bewegend ist immer wieder die Reaktion von Christen, die Ehepartner auf sehr brutale Art verlieren. So vor einigen Jahren haben zwei junge Witwen, deren Männer in der Türkei Missionare waren, sie wurden ermordet. Und beide sagten, wir vergeben den Mördern. Sowas ist nur durch den Frieden von Jesus möglich. Und daraus wird deutlich, Frieden zieht weite Kreise. Ja, es geht nicht um eine Zeit ohne Krieg, sondern um den Frieden mit Gott. Und eine Frage, die auch immer wieder mit diesem Thema verbunden ist, gibt es denn irgendwann mal eine Gerechtigkeit? Oder gibt es sogar hier schon auf der Erde Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass Gott völlig korrekt und gerecht in seinem Handeln ist. Das schafft kein Mensch. Man versucht zwar als Papa und Mama gerecht mit den Kindern umzugehen, aber fehlerfrei bekommt man das nicht hin. Und Gott sagt über sich selbst in Jesaja 45, Vers 19, ich bin der Herr, der Gerechtigkeit redet, Wahrheit verkündet. Und die Gerechtigkeit Gottes steht deshalb in einer ganz engen Beziehung zu unserer Sünde. Wenn Gott gerecht ist und sein Gesetz seine Gerechtigkeit reflektiert, dann handelt Gott gerecht, wenn er die Übertretungen des Menschen bestraft. Ja, er muss sie sogar bestrafen, die Sünde, wenn er ein gerechter Gott sein soll. Denn auch hier gilt, es gibt keine Gerechtigkeit ohne Maßnahmen gegen Ungerechtigkeit. Das kennen wir ja, wenn einer gegen das Gesetz verstößt. Da wird er weggesperrt. Du wirst zum Bankräuber, du schnappst dir eine Pistole, du überfällst eine Bank und kaum gehst du mit dem gestohlenen Geld aus der Bank raus, wirst du vor der Bank von der Polizei schon herzlich in die Arme genommen. Und viele Beweise, sie sprechen ganz deutlich gegen dich. Aber dem Richter erklärst du, es tut mir von Herzen leid, ich weiß selber nicht, was da in mir abging, dass ich so eine Tat ausgeübt habe. Habe ich noch nie gemacht, das war zum ersten Mal, werde ich nie wieder tun. Hier ist alles Geld zurück, zählen Sie nach, ich habe nichts genommen. Würde dich der Richter deswegen laufen lassen? Nie und nimmer. Um der Gerechtigkeit willen muss er dich für deine Schuld bestrafen. Und wenn es schon bei uns so ist, dann kann Gott erst recht kein Auge zudrücken. Gott, er muss die Sünde bestrafen, ja, sonst handelt er entgegen seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und genau diese Strafe, die wir verdient hätten, die hat er auf sich genommen. Er wurde einer von uns. Und genau deshalb hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns sterben lassen, dass er für unsere Schuld bezahlt. Er hat es an unserer Stelle getan. Und das wäre dann also so, wie wenn dein Banküberfall vor Gericht von deinem Vater geklärt würde. Dein Vater wäre der Richter. Und die Strafe, die er dir auflegen müsste, die wäre so hoch, du könntest sie niemals bezahlen. Du müsstest ins Gefängnis. Aber wiederum, dich einfach freizusprechen und laufen zu lassen, das wäre ungerecht. Die einzige Chance wäre, dass dein Vater dich verurteilt, aber die Strafe selbst bezahlt. Nur so wäre er gerecht und gleichzeitig wärst du frei. Und jetzt zur Gerechtigkeit. Als Jesus starb, um die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen, da hat Gott so deutlich gezeigt, dass er absolut gerecht ist. Denn er hat die Schuld des Menschen angemessen bestraft, auch wenn er jetzt denen, die an Jesus Christus glauben, die von Jesus das Geschenk der Vergebung ihrer Schuld annehmen, ihnen vergibt. Das ist diese absolute, bedingungslose Liebe. Ja, Frieden, aber woher nehmen? Wenn wir den wahren Frieden durch Jesus haben, dann verspricht uns Gott, dass wir einmal nach dem Tod für immer bei Gott, mit Gott im Himmel sein werden, gerettet für immer. Ich persönlich darf, dank Jesus Christus, wirklich eine friedvolle Zukunft vor mir haben. Darf ich dich fragen, weißt du das auch von dir? Weißt du, wo du sein wirst, wenn du gestorben bist? Und bereits im Heute, in der Gegenwart, wirkt sich dieser Friede aus. Habt ihr mal ein Vierer-Bob-Rennen ganz genau angeschaut? Vier Männer schieben einen Bob an. Dann springen alle vier sehr schnell in den Bob rein. Die drei hinteren ducken ihren Kopf so weit runter, wie es nur geht, weil wenn der Kopf unnötig weit oben ist, gibt das Luftwiderstand, das kostet nur Zeit. Nur einer sitzt vorne, nur der sieht, der lenkt und der bremst. Die anderen drei, sie vertrauen ihm. Und jetzt gibt es auf so einer Strecke Kurven, wo man denkt, ach du meine Güte, wie soll ich da heile durchkommen? Wie soll das unbeschadet gehen? Kennst du das aus deinem Leben? Schläfst du nachts vielleicht nicht, weil du nicht weißt, wie es weitergehen soll? Weil du nicht weißt, wie deine kaputte Ehe und Familie wieder friedlich werden soll? Weißt du nicht, wie es durch die nächste Kurve gesund gehen soll? Und wenn wir Jesus ganz vorne in unser Lebensbob reinnehmen, dann lenkt er unser Leben durch all diese Kurven, die uns so wahnsinnig Angst machen. Und dann lenkt er unseren Lebensbob sicher ans Ziel zu Gott in den Himmel. Und das wirkt sich heute schon aus. Nicht, dass Christen keine Schlaflosigkeit kennen. Aber Christen haben einen, dem sie diese Sorgen und Ängste abgeben können. Die einen Halt haben im Leben, einen Frieden. Und Jesus Christus ist Frieden. Und er möchte uns diesen Frieden geben. Und am Kreuz hat er selber den allerschlimmsten Kriegszustand ausgehalten, den es nur gibt. Unschuldig für uns gestorben. Und er hat seinen Frieden hinterlassen. Diesen möchte er uns geben. Die Frage ist, vertraust du Jesus? Es ist ja ganz spannend, wem und was wir nicht alles vertrauen. Ich war mal bei einem meiner Schwäger, der lebt in der Innerschweiz. Und dann saß ich am Abendbrottisch. Und dann stand da ein Glas auf dem Tisch mit Brotaufstrich, aber man konnte nicht erkennen, was es ist. Dann hat er mir erklärt, das ist aus Pilzen, die ich selbst gesammelt habe, selbst gemacht. Wenn du mir vertraust, dann isst du davon. Selbst gesammelte Pilze, ja. Ich habe davon gegessen und wie ihr seht, das Vertrauen hat sich gelohnt, ich lebe noch. Ja, wem vertraust du? Und Gott enttäuscht uns erst recht nicht, wenn wir ihm vertrauen. Als unsere Kinder noch kleiner waren, da hatten sie ein Lieblingsspiel. Und dieses Lieblingsspiel war, oben im Stockbett zu sein. Und Papa stellt sich vor das Stockbett, das Kind springt und ich fange es auf. Ich vergesse nie das erste Mal. Unser Sohn war dran das erste Mal. Ich bin bis auf einen halben Meter daran gegangen und er sagte, Papa, viel zu langweilig, geh mal weiter weg. Dann sage ich, Junge, wir haben null Erfahrungswert. Lass uns mal so beginnen, ich kann dann immer noch weiter zurück. Ja? Nein, ich musste gleich weiter zurück. Und dann werde ich nie vergessen, er sagte wörtlich, Papa, dich kenne ich, dir vertraue ich. Jesus möchte uns kennenlernen. Jesus möchte mit uns zusammenleben. Und wir können ihm vertrauen. Im Bild gesprochen, spring in die Arme Gottes. Wir hatten es von diesem Shalom. Diesen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Dieser Begriff Shalom ist verbunden mit Vertrauen. Und wir laden jetzt gleich ein. Ich werde zum Schluss noch ein Gebet sprechen und dann wird ein Lied gesungen. Und während dem Lied laden wir ein, wenn du sagst, jawohl, ich möchte nicht länger warten. Ich möchte heute Abend in die Arme Gottes springen. Ich möchte heute Abend im Vertrauen das Geschenk meiner Rettung durch Jesus annehmen. Dass meine Sünde vergeben wird, ausgelöscht wird aus meinem Leben. Du kannst einfach während diesem Lied hier aus dem Saal gehen und dann warten ganz nette Menschen auf dich. Die werden dir dann den Raum zeigen, wo wir nochmal miteinander reden und zusammen beten. Oder du bist heute Abend da und du merkst ganz genau, irgendwann mal habe ich mich daran gemacht und bin Gott in die Arme gesprungen. Aber schon seit längerer Zeit offline. Es ist tot zwischen Gott und mir. Dann komm auch. Es hat meistens Gründe. Lass uns über diese Gründe sprechen und starte neu durch. Oder auch wenn du da bist und das heute Abend war für dich alles nichts Neues. Du lebst als Christ, aber es gibt Dinge, die beschweren dich. Wir laden ein, dass du kommst. Ich habe heute Abend unter anderem das Stichwort Internet angesprochen. Sünden gibt es viele, nicht nur im Internet. Wenn dich solche Dinge beschweren, schon lange willst du davon loskommen, aber du schaffst es nicht, dann komm. Oh, alleine getraue ich mir nicht. Wenn du mit einer Person heute Abend gekommen bist, die dich eingeladen hat, mit hierher gebracht hat, dann mach so, ja, so. Und dann kommt diese Person mit dir. Zusammen geht's einfacher. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ja, mach deinen Wohnsitz bei Gott im Himmel fest. Komm einfach während diesem Lied, was wir gleich hören, beziehungsweise wer es kennt, darf es auch mitsingen. Nun möchte ich mit Gott reden. Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du selber der Friede bist. Und ich danke dir, dass einige heute Abend hier sind, die es erfahren durften, dass du uns Frieden im Leben gibst, was sonst nirgends zu finden ist. Ich danke dir aber auch, dass du für jeden, für jede Person heute Abend hier bist, in deren Leben du noch nicht bist. Und dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Dass wir unser Leben öffnen können für dich. Dass du in unser Leben kommen möchtest, heute Abend. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich für diejenigen unter uns, Herr Jesus, wo wir jetzt innerlich merken, du lädst uns ein und wir sollten während dem Lied aufstehen und rausgehen. Herr, dann bitte ich dich für diejenigen, dass sie deine Hilfe in Anspruch nehmen und Frieden erfahren, indem sie dich ins Leben bekommen. Schenk uns weiterhin noch einen guten Abend, später auch ein gutes Nachhausekommen. Wir befehlen uns deinem Schutz an. Amen.